Willkommen zu Windtalks, dem energiepolitischen Podcast des BWE. Wir sprechen hier über die politische Lage, die Herausforderungen der Energiewirtschaft und die Themen der Branche. Mein Name ist Nicola Bilo, ich bin Leiter der Kommunikation im Bundesverband Windenergie. Und alle zwei Wochen wollen wir über die Themen, die die Windbranche bewegen, sprechen und über die politischen Ereignisse, die aus Sicht der Branche wichtig sind. In der ersten Folge haben wir geplant, über drei Themen zu sprechen: das Sondervermögen des Bundes, die Koalitionsverhandlungen und am Ende wollen wir auch noch über Sicherheit sprechen. Und mit mir im Studio ist Bärbel Heidebrook. Sie ist Präsidentin des Bundesverbands Windenergie und Geschäftsführerin der Landwindgruppe. Bärbel, du bist Unternehmerin, Vizepräsidentin der IHK Braunschweig, Vizepräsidentin des Bundesverband Erneuerbare Energie, Präsidentin des Bundesverband Windenergie und kennst die politische Landschaft gut. Erzähl doch mal ein bisschen was. Was hat dazu geführt und warum hast du diese Position inne und was hat das eigentlich mit Landwirtschaft zu tun?
Ja, hallo zusammen. Erstmal ein Moin von meiner Seite. Das sind ja umfassende Fragen. Ja, also ich glaube, ich bin immer schon ein politischer Mensch gewesen. Von daher interessiere ich mich sehr für Politik. Ich bin seit 24 Jahren Geschäftsführerin der Landwindgruppe. Die habe ich gemeinsam mit meinem Mann gegründet. Bin da auch sehr engagiert im Unternehmen. Aber so vor etwa 5 Jahren habe ich mich dann auch politischen Themen zugewandt, wollte mich da engagieren, weil Energiepolitik ja immer den Rahmen setzt, auch für unser unternehmerisches Tun. Deswegen finde ich wichtig, mich da zu engagieren in der Energiepolitik. Gleichzeitig engagiere ich mich auch vor Ort in der IHK, weil ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir uns als Erneuerbare nicht nur in unserer eigenen Bubble bewegen, nicht nur mit denen sprechen, die eh das gut finden, was wir machen, sondern dass wir ganz viel auch mit denen sprechen, die unsere Energie brauchen, die unsere Energie bezahlen müssen und die also auf der anderen Seite sitzen. Deswegen finde ich das eben wichtig, dass ich diese Ämter verbinde, dass ich mich da auch in der IHK engagiere. Ja, und was hat das Ganze mit Landwirtschaft zu tun? Landwirtschaft ist unsere Basis, vielleicht auch so das, was immer bei uns für die Bodenhaftung sorgt. Ich bin gelernte Landwirtin, habe dann Landwirtschaft studiert. Dann haben wir den Betrieb der Eltern meines Mannes übernommen und haben, den wir auch heute noch bewirtschaften, auf dem wir auch wohnen, ein reiner Ackerbaubetrieb. Und dann haben wir aber gesagt, wir möchten uns auch in den Erneuerbaren engagieren und haben unseren ersten Windpark geplant. So hängt das alles zusammen und ich muss sagen, alles zusammen macht mir immer gemeinsam, auch mit meiner Familie, mit 4 Kindern, macht mir einfach großen Spaß und ich glaube, das ist auch mein Antrieb.
Glaubst du, dass das Unternehmertum und das politische Interesse, dass das im Bereich der Erneuerbaren auf eine besondere Art und Weise zusammenkommt? Oder wäre das, wenn du in eine andere Richtung eingeschlagen hättest, genauso passiert? Oder gab es gar keine andere Richtung?
Also ich glaube, ich bin einfach ein politischer Mensch, ich engagiere mich gerne, ich kämpfe gerne für Überzeugungen, ich habe gerne eine Meinung zu Dingen, also von daher glaube ich, ist das bei mir ein bisschen einfach immanent, aber die erneuerbare Branche ist ja in ganz besonderer Weise über das EEG und über alle Regelungen, genau auch wie übrigens die Landwirtschaft, ganz extrem von Politik abhängig und von daher die politischen Rahmenbedingungen bestimmen, wie wir wirtschaften können und ob wir erfolgreich wirtschaften können. Und von daher glaube ich, ist gerade in diesen Branchen, die so extrem politikabhängig sind, ist es eben besonders wichtig.
Und in der Politik ist ja gerade auch viel los. Also wenn dieser Podcast erscheint, dann war die Abstimmung im Bundesrat zum Sondervermögen schon. Jetzt im Moment ist die Abstimmung im Bundestag oder die Debatte im Bundestag zum Sondervermögen. Wir sind also sozusagen kurz vor den Koalitionsverhandlungen, kurz nach den Sondierungen zwischen CDU, CSU und SPD. Und wir wollen in diesen ganzen Komplex mal einsteigen über das große Geld. 500 Milliarden stehen im Raum. Das klingt nach einer Ansage. Worum geht's da und wie positioniert sich der BWE dazu?
Es geht einfach insgesamt um Infrastrukturmaßnahmen. Ich glaube, wir haben insgesamt bei unserer gesamten Infrastruktur in Deutschland, wir haben einen wahnsinnigen Nachholbedarf. Das betrifft auch insofern direkt die Windbranche, wie wir im letzten Jahr auch gesehen haben, als die Brücke weggesackt war bei Cuxhaven, die Autobahnbrücke, da gab es keine Blättertransporte mehr in die Windparks. Von daher, also Windenergie braucht auf jeden Fall eine gute Verkehrsinfrastruktur. Von daher sind wir davon direkt abhängig. Wir haben auch in vielen anderen Infrastrukturbereichen, bei der Digitalisierung, beim Netzausbau, da haben wir überall großen Nachholbedarf. Und ich glaube, diese Frage der Schuldenbremse ist immer so eine Frage. Natürlich möchte ich meinen Kindern keine Schulden hinterlassen. Wenn ich ihnen aber eine marode Infrastruktur hinterlasse, hinterlasse ich ihnen ja genauso Schulden, nur einfach in einer anderen Form. Von daher finde ich diese Argumentation, ich darf das der nächsten Generation nicht aufbürden, finde ich so ein bisschen halbherzig, weil ich sage, wenn ich kaputte Infrastruktur hinterlasse, bürde ich ihnen das auch auf. Von daher muss man das, glaube ich, mit Maß sehen. Ich würde mir aber wünschen, dass wir wirklich, wenn wir jetzt zusätzliche Schulden machen oder Sondervermögen auflegen, was ja de facto dasselbe ist, dass wir es wirklich für Investitionen in die Zukunft nutzen, dass wir wirklich in Zukunftstechnologien investieren, wie eben Digitalisierung, intelligente Netze und so weiter und so fort und nicht in andere Dinge und schon gar nicht in konsumtive Dinge.
Jetzt ist ja der Anlass für das Sondervermögen ist ja eigentlich der Konflikt in der Ukraine, der Krieg in der Ukraine und die veränderte Außenpolitik der USA. Und es geht ja dann auch um Militärausgaben und das sind dann ja auch auf eine Art konsumtive Aufgabe, also zumindest wenn es um Waffen, Munition geht, dann sind es ja Ausgaben, die jetzt nicht unbedingt langfristig und für die Kinder angelegt sind. Aber es gibt eben diesen starken Fokus auf Infrastruktur und das ist ja auch bewusst so formuliert, dass es um Bund, Länder und Kommunen gibt. Und ich glaube, gerade auf der kommunalen Ebene wird viel investiert. Aber ist auch der Ausbau der Erneuerbaren wichtig? Kannst du vielleicht dazu auch aus deiner Erfahrung als Unternehmerin, die ja, wie ich weiß, sehr verankert ist auch vor Ort, was dazu sagen, was die kommunale Ebene eigentlich für eine Rolle da spielt in diesem, was du jetzt als Generationenverantwortung oder Generationsvertrag formuliert hast?
Ja, die Kommunen sind ja immer diejenigen, also das ist der Ort, wo wir die Windenergieanlagen bauen. Also von daher sehen wir die Kommunen immer auch als Partner. Ich komme ja aus Niedersachsen, da haben wir ein Beteiligungsgesetz, was aus meiner Sicht relativ gut funktioniert. Aber wir haben auch schon vor diesem Gesetz selber als Unternehmen immer Kommunen beteiligt. Und ich glaube, wenn wir erklären können, dass der Ausbau von erneuerbaren Energien immer den Standortkommunen auch nützt über Gewerbesteuern, über Abgaben, über die 0,2 Cent Akzeptanzabgabe und über auch Schaffung von Infrastruktur, von Arbeitsplätzen, da wo sich Firmen ansiedeln, die auch Mitarbeitende haben, siedelt sich darum natürlich auch Infrastruktur an, Kindergartenplätze und so weiter und so fort. Ich glaube, das ist einfach sehr wichtig und ich glaube, es gibt schon sehr viele Kommunen, die verstanden haben, dass das gut ist. Wir erleben das gerade in Niedersachsen, teilweise auch in Nordrhein-Westfalen, dass Kommunen sagen, sie möchten Windparks wirklich auf ihren Gemeindegebieten haben, weil sie sagen, das nützt uns und das nützt der Lebensqualität aller. Und ich glaube, für mich ist das auch jetzt gerade so nach der Wahl, das ist ein Thema, was wir gerade in Ostdeutschland auch noch viel, viel stärker kommunizieren müssen, dass Windkraft nichts kaputt macht, sondern dass Windenergie oder auch erneuerbare Energien im Ganzen die Möglichkeit schafft, Arbeitsplätze vor Ort zu schaffen, Beschäftigung zu schaffen und auch die Möglichkeit bietet, dass junge Menschen dort bleiben, nicht wegziehen, dass sie sich gut qualifizierender, gute Arbeitsplätze finden, mit denen sie auch ihre Familien ernähren können. Also ich glaube, das müssen wir müssen viel mehr kommunizieren, dass erneuerbare Energien Wirtschaftsmotor sind.
Ich würde gerne einmal ein bisschen auf das Thema, was du angesprochen hast, gesellschaftliche Stimmung. In was für einer Zeit leben wir eigentlich? Und die Verbindung zu den Wahlen zurückkommen. Ich glaube, nach der Zeit der Ampelregierung, in der das kannst du ja gerne nochmal sagen, wie du das einschätzt. Ich würde denken, energiepolitisch waren das nicht die schlechtesten Jahre, auch was diesen Aufbruch in eine zukunftsfähige Energie angeht. Aber jetzt haben wir eben eine andere Regierung, einen anderen großen Partner mit der CDU-CSU da drin und sicherlich andere Schwerpunktsetzungen. Vielleicht könntest du ja mal so mit Blick auf die Sondierungen, die jetzt gerade stattgefunden haben, die Koalitionen, die jetzt kommen werden, so ein bisschen sagen, was auf dieser bundespolitischen Ebene sich aus energiepolitischer Sicht ändern wird.
Ich glaube, ich möchte noch mal einen Schritt zurückgeben, gehen in die Zeit der Ampelregierung und auch in die Zeit des Ukraine-Überfalls. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt, also die Ampel hat einfach viele Weichen gestellt. Ich glaube, ein wirklich ganz entscheidender Punkt war das überragende öffentliche Interesse, dass sie gesagt haben, erneuerbare Energien stehen im überragenden öffentlichen Interesse. Und ich habe selber wirklich gemerkt, was es dass es wirklich eine Änderung des Mindsets in den Behörden bewirkt hat, dass es gar nicht auf die einzelnen Regelungen ankommt, sondern dass es vielmehr darauf ankommt, was ist eigentlich unser Ziel? Sollen wir Erneuerbare ermöglichen oder ist es eigentlich gut, wenn wir nicht entscheiden? Und ich glaube, diese Mindset-Änderung hat auch zu den vielen Genehmigungen geführt, die wir im letzten Jahr gesehen haben. Und das war das überragende öffentliche Interesse. Eine Mindset-Änderung in der Bevölkerung hat es, glaube ich, durch den Ukraine-Überfall gegeben. Das haben wir wirklich gemerkt. Plötzlich haben die Menschen gemerkt, es ist nicht mehr selbstverständlich, dass wir Energie haben. Es ist kein grüner Spinnerluxus, wenn wir erneuerbare Energien bauen, sondern sie helfen uns, unabhängig zu werden. Sie helfen uns, unabhängig von Diktaturen zu werden. Sie helfen uns, eben wirklich zu jedem Zeitpunkt Energie zu haben, die wir selber erzeugen. Wir haben keine Rohstoffvorkommen, also kein Erdöl, kein Erdgas in dem Umfang. Von daher haben wir nur die erneuerbaren Energien, wenn wir die Atomkraft ausklammern. Und ich glaube, da haben wir gesellschaftlichen Konsens, dass wir Atomkraft zumindest in der derzeitigen Form ausklammern wollen. Ich glaube, da hat es wirklich eine ganz große Akzeptanz in der Bevölkerung gegeben. Ich habe jetzt gemerkt, so im Wahlkampf ist die Stimmung so ein bisschen umgeschlagen, dadurch, dass auch die AfD eben sehr stark gegen Erneuerbare gewettert hat, die CDU zum Teil Argumente damit aufgenommen wird. Und von daher ist es, glaube ich, gut, dass jetzt schon im Sondierungspapier ganz klar drin stand, das Bekenntnis zu erneuerbaren Energien und das Bekenntnis sowohl zu den nationalen als auch zu den europäischen Klimazielen. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass es eben das klare Bekenntnis gibt. Und ich glaube, das hat sich wirklich auch mittlerweile gesamtgesellschaftlich durchgesetzt oder zumindest in der gesamten demokratischen Mitte der Parteienlandschaft. Wir können nicht zurück. Wir brauchen die Erneuerbaren. Die Erneuerbaren nicht weiter auszubauen, ist, glaube ich, keine Option. Es gibt, glaube ich, eine Diskussion darüber, wie schnell müssen wir sie ausbauen, wie müssen wir auf die Netze warten oder müssen wir das nicht. Das wird sicherlich diskutiert. Ich glaube, meine Antwort ist da ganz klar, wir können nicht auf die Netze warten. Wir sollten Erneuerbare natürlich netzdienlich oder besser systemdienlich ausbauen.
Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche, kannst du, weil das ja auch in den Sondierungsverhandlungen vorkommt, entschlossen und netzdienlich. Vielleicht kannst du das Wort einmal erklären, weil was heißt denn netzdienlich?
Netzdienlich, ich glaube, netzdienlich ist so ein Begriff, den man durchaus auch interpretieren kann. Das kann bedeuten, im schlimmsten Fall, ich kann nur da wirklich Erneuerbare ausbauen, wo ich wirklich einen freien Netzanschlusspunkt habe. Ich glaube, das wäre die falsche Interpretation. Netzdienlich kann ich aber auch weiterfassen als systemdienlich, dass ich sage, ich will Erneuerbare so ausbauen, dass ich das Netz bestmöglich ausnutze, indem ich Netzanschlusspunkte überbaue. Das ist jetzt wieder ein Fachbegriff, indem ich eben sage, ich installiere an einem Punkt, installiere ich gleichzeitig Solar, Wind und auch einen Speicher, weil ich eben weiß, Wind und Sonne speisen eigentlich sehr selten gleichzeitig ein, sondern entweder ich habe Sonne oder ich habe Wind. Und ansonsten habe ich als dritte Komponente noch den Speicher und dann können sich die drei einen Netzanschlusspunkt erteilen. Das spart mir einfach Netzausbau. Wir alle wissen, Netzausbau hinkt hinterher. Das ist ein Punkt und das können wir auch nicht leugnen. Und deswegen müssen wir sagen, wir müssen natürlich den Netzausbau beschleunigen. Das ist auf jeden Fall auf der Agenda. Wir müssen auch das Repowering von Netzen unheimlich beschleunigen. Wir müssen Netze intelligenter machen, dass wir eben mehr Strom dadurch transportieren können. Aber wir müssen eben auch durch den intelligenten Einsatz von der Kombination von Wind und Sonne, durch eine intelligente Nutzung von Speichern. Und da kann auch jeder Hausspeicher kann da eben mitarbeiten. Im Moment ist es so, dass wenn ich auf meinem Dach eine Photovoltaikanlage habe und ich habe im Haus ein Batteriespeicher, dann ist es in der Regel so, morgens geht die Sonne auf, die Photovoltaikanlage läuft, der Speicher wird als erstes gefüllt, dann ist er mittags voll und um 12 Uhr, wenn alle Photovoltaikanlagen produzieren, dann speichern alle ins Netz ein, die Preise werden negativ, also das ist einfach nicht sinnvoll. Und es gibt aber keinen Anreiz für den Haushaltskunden, es anders zu machen. Und deswegen, glaube ich, müssen wir hier Anreize schaffen, dass ich eben erst morgens den Strom verbrauche oder aber eben ins Netz einspeise und eben den Speicher mir frei halte für mittags. Genauso muss ich auch mein E-Auto künftig als Speicher nutzen können. Da gibt es wirklich Ansätze zum bidirektionalen Laden. Ich glaube, das ist dringend notwendig, dass wir da weiterkommen, weil wir da eine irre Kapazität von Flexibilitäten haben. Und ich glaube, Flexibilitäten ist einfach so das neue Stichwort. Ich habe erneuerbare Energien, die produzieren anders als fossile Kraftwerke. Ich kann sie an- und abschalten, aber ich kann es nicht wirklich steuern. Ich kann nicht sagen, ich will produzieren, wenn ich keinen Wind habe. Das geht einfach nicht. Von daher brauche ich dazu eben andere Elemente wie beispielsweise Batteriespeicher oder Elektrolyseure, um eben den Strom speichern zu können.
Bärbel, du sagst, Gesellschaft muss sich verändern. Wir müssen vielleicht im Mindset uns ein bisschen verändern, damit wir uns auf die neuen Herausforderungen einer anderen Energieversorgung einstellen. Und wir müssen dafür, damit wir diese Veränderung gehen können, als Gesellschaft brauchen wir Planungssicherheit. Planungssicherheit in der Branche und Planungssicherheit als Gesellschaft. Ist jetzt die Lex Sauerland, die viel diskutiert wird, etwas, was da einen kompletten Wechsel drin bedeutet? Ist das eine komplett andere Situation? Oder wie schätzt der BWE, wie schätzt du die Lex Sauerland ein?
Also ich glaube, was an der Lex Sauerland, was wirklich sehr unglücklich ist, ist, glaube ich, dass man einen Paragraphen im BImSchG geändert hat, den man erst vor sehr kurzer Zeit, ich glaube vor einem halben Jahr oder so, eingeführt hatte. Also das ist nicht das, was ich unter Planungssicherheit in der Politik verstehe. Ich glaube aber, dass wir einfach auch realisieren müssen, es hat da einen Konfliktpunkt gegeben, es hat da Gebietsausweisungen gegeben, die viel zu langsam waren, Gemeinden, die das blockiert haben oder verhindern wollten, die auf jeden Fall in der Flächenausweisung viel zu langsam waren. In der Reaktion darauf hat es Planer gegeben, die gesagt haben, okay, dann nutzen wir eben die Chance und planen außerhalb von den Gebieten, eventuell auch vielleicht nicht im Einvernehmen mit der Gemeinde. Also da haben sich so zwei Fronten gebildet. Man hat jetzt über diese gesetzliche Änderung versucht, das in Bahnen zu lenken. Und ich glaube, wir brauchen einfach auch Regeln. Wir brauchen auch als Erneuerbare Regeln, dass wir sagen, wir haben Vorranggebiete, wir haben 2% der Fläche. Wir haben immer gesagt, das reicht für uns aus. Und das ist dann auch so ein Commitment, an das wir uns, glaube ich, als Branche auch halten müssen. Weil ich glaube, Gesellschaft funktioniert nur, wenn jeder sich committet, sich auch an die Regeln zu halten. Und wir haben gesagt, 2% Fläche reicht. Also sollten wir auch in diesen Flächenkulissen bauen. Natürlich muss die andere Seite sich dann auch committen, dass sie sagt, wenn sie 2% Flächen ausweisen, dann müssen die auch nutzbar sein. Ich muss da bauen können. Und es nützt nichts, ich weise eine Fläche aus und habe dann aber eine Höhenbeschränkung, sodass ich da wirtschaftlich keine Anlagen hinstellen kann. Von daher glaube ich, ist das so ein Kompromiss. Das ist da im Sauerland, ist das, glaube ich, ein bisschen eskaliert. Es gab dann sehr weitgehende Gesetzesvorschläge, die Gott sei Dank so nicht umgesetzt wurden, wo man das überragende öffentliche Interesse wieder einschränken wollte, was ich für ein fatales Signal gehalten hätte. Von daher haben wir diesen Kompromiss als Branche und als BWE und auch ich persönlich durchaus begrüßt, weil es halt ein Kompromiss war. Und ein Kompromiss ist ja immer in der Natur der Sache, dass keiner davon so richtig begeistert ist, aber es ist immer ein Interessensausgleich. Und ich glaube, auch für die Zukunft ist das wichtig, dass wir uns als Gesellschaft, als Politik klare Regeln geben, sagen, wir wollen den erneuerbaren Ausbau, wir wollen ihn in dem und dem Umfang, wir wollen ihn in dem und dem Tempo und an dem und dem Ort. Und das sind verlässliche Rahmenbedingungen, an die müssen sich dann beide Seiten auch wirklich halten. Und dann kann man ihn auch klar der Bevölkerung kommunizieren. Und ich glaube, dann kommen wir auch voran. Ich glaube eben einfach so Interessensausgleich, auch die andere Seite sehen, die Akzeptanz in der Bevölkerung sehen, erneuerbare sinnvoll ausbauen. Dazu gehört natürlich auch, dass eben auch wieder wenn ich Erneuerbare ausbaue und dann die Anlagen ständig stehen, weil das Netz nicht ausreicht, weil sie ständig im Redispatch sind, dann ist das nicht sinnvoll, dann schafft das keine Akzeptanz. Und von daher glaube ich, das ist auch eine große Aufgabe von der neuen Bundesregierung. Wenn wir jetzt deutlich über die 60% im Strommarkt hinausgehen, müssen wir einfach sagen, wir brauchen dafür verlässliche Regeln, die verlässlich kommuniziert werden und nicht dieses Hin und Her und doch vielleicht Atomkraft und doch vielleicht ein bisschen weniger Erneuerbare. Nein, wir haben 2% Flächenziele, die müssen jetzt ausgewiesen werden, die müssen umgesetzt werden und wir haben die Volumina in den Ausschreibungen, die müssen auch so bleiben. Das ist ein System, auf das haben sich alle eingespielt. Wir können jetzt keine Volumina kürzen, wie es hier und da an der einen oder anderen Ecke auch schon mal diskutiert worden ist. das ist keine Planungssicherheit. Wir brauchen diese Planungssicherheit einerseits für unsere Planer und Projektierer und Betreiber, und wir brauchen sie natürlich auf der gleichen Seite auch für die Hersteller, für die Industrie, die wir in Europa hier halten wollen, wo wir Arbeitsplätze schaffen wollen und die sich jetzt, also wir merken das ja bei den europäischen Herstellern, die haben sich jetzt erholt, die sind jetzt wirklich auf dem aufsteigenden Pfad, die brauchen wirklich dieses Commitment, jawohl, es soll so weitergehen.
Vielen Dank. Wir müssen jetzt einen harten Cut in den Themen machen, weil ich gerade die ganze Zeit überlegt habe, wie schaffen wir den Übergang von Kompromiss zu Sicherheitspolitik? Und da gibt es, glaube ich, keinen Übergang. Ich glaube, bei Sicherheit gibt es wenig Kompromisse. Ich mache jetzt also an der Stelle einen etwas harten Cut, und ich würde dich gerne zu einer Sache fragen, Bärbel. Es geht um das aktuelle Papier des German Institute for Defense and Strategic Studies, kurz GIDS, und die Einschätzung, wie chinesische Windkraftanlagen, da geht es um Offshore, wie sicher die eigentlich sind. Kannst du uns dazu was sagen?
Ja, ich war sehr froh, dass das Institut dieses Papier veröffentlicht hat. Das ist ja ein Thema, was den BWE jetzt seit anderthalb bis zwei Jahren, würde ich sagen, schon beschäftigt. Wir haben immer darauf hingewiesen, dass wir glauben, dass einerseits chinesische Anlagen natürlich ein Risiko für unseren Markt sind. Die Photovoltaikbranche hat gezeigt, wie schnell es gehen kann, dass Europa aufgrund von ungleichen Wettbewerbsbedingungen einfach nicht mehr wettbewerbsfähig ist. China geht da einfach anders vor, subventioniert die Produktion anders und war deswegen in der Photovoltaikbranche innerhalb kürzester Zeit in der Lage, den Markt komplett zu übernehmen. Das ist einmal so dieses Risiko, was wir eben auch bei chinesischen Anlagen für den deutschen Markt sehen. Und ich habe gerade gesagt, die europäischen Hersteller haben sich ja gerade erholt. Das ist der eine Punkt. Aber wir haben auch immer wieder darauf hingewiesen, dass natürlich Anlagen aus einem nicht demokratischen Staat für Deutschland und für Europa immer ein Sicherheitsrisiko darstellen. Das hat das Institut jetzt in dem Papier nochmal sehr deutlich gemacht. Ich habe einerseits eben die Problematik, dass jede Anlage immer vom Hersteller ferngesteuert sein muss. Das ist aus Sicherheitsgründen ist das einfach relevant, dass ein Hersteller Zugriff auf die Anlage hat, sie im Fall einer Havarie oder aus welchen Gründen auch immer runterregeln kann. Dass diese Möglichkeit des Runterregelns würde dann in China liegen. Das ist, glaube ich, wenn man sich vorstellt, dass man einen Großteil chinesischer Anlagen in Europa hatte, ist es ein irres Drohpotenzial, dass man sagen könnte, als Staat und in China hat der Staat eben auch auf alle Hersteller einfach einen direkten Durchgriff. Wir legen die Energieversorgung in Deutschland lahm. Das ist ein Punkt. Außerdem liefern die Anlagen Unmengen von Daten, die dann auch eben außerhalb von Europa werden. Das ist immer ein Sicherheitsrisiko, wenn wir Daten ausgeben. Und einen neuen Aspekt, der jetzt insbesondere Offshore betrifft, hat dieses Papier dann auch nochmal dargelegt, indem man gesagt hat, ich kann diese Anlagen eben zu Spionagezwecken benutzen, dadurch, dass sie eben Sensoren haben, die Umwelt eben beobachten und die Daten liefern, kann ich damit U-Boot-Bewegungen, militärische Bewegungen, alles Mögliche, kann ich damit ausspionieren. Und insofern sind chinesische oder nicht demokratische Anlagen einfach ein Sicherheitsrisiko für Deutschland und für Europa. Und das sollten wir nicht unterschätzen. Und ich glaube, wir sollten das sehr ernst nehmen und sollten uns sehr ernst Gedanken darüber machen, wie wir uns da schützen wollen.
Das heißt, es geht nicht nur um die Sicherheit der Wirtschaft, also um die Sicherheit im sozusagen wirtschaftlichen und im Sinne der, du hast ja anfangs gesagt, die Solarindustrie als Beispiel genannt, wo das sehr schnell ging, dass die Produktion verlagert wurde, sondern es geht um ganz handfeste militärstrategische, sicherheitspolitische Bedenken, die damit zusammenhängen. Du hast gesagt Sensoren, Luft, Wasser, es gibt auch ein Nahradar für die bedarfsgerechte Nachtkennzeichnung, also für die BNK. Das heißt, da werden echt Daten gesammelt, die wirklich auch in einem militärischen Sinne bedenklich sein könnten.
Genau, im militärischen Sinne und eben auch in dem Sinne, man könnte beispielsweise in einem Konfliktfall mit Taiwan, könnte man drohen, wenn ihr euch da als Deutsche in irgendeiner Weise positioniert oder einmischt, dann legen wir die Energieversorgung in Deutschland brach. Ich glaube, das ist im Moment ist das noch, klingt das noch, als ob das so sehr weit weg wäre. Aber ich glaube halt so dieses Szenario, ach, wir haben ein bisschen chinesischen Wettbewerb im deutschen Markt, das wird es nicht geben. Das hat es auch in der Photovoltaikbranche nicht gegeben. Ich glaube, China würde dann mit einer solchen Macht und mit einem solchen Druck in den Markt kommen, dass es eben sehr schnell eine sehr große Mehrheit von chinesischen Anlagen geben würde. Und die wären dann steuerbar. Und darüber hinaus sind eben diese gesamten Daten, würden wir dann weggeben und die wären in einem Verteidigungsfall, wären sie halt einfach außer, hätten wir sie aus der Hand gegeben. Und das sehe ich wirklich als Sicherheitsrisiko.
Das heißt, wenn du als Präsidentin des BWE, und ich weiß, dass du das zum Beispiel im letzten Jahr, hast du das mehrfach, bei verschiedenen Gelegenheiten hast du davor gewarnt, wenn China jetzt in den Markt kommt, dann geht es da auch um eine Branche, die vielleicht durch andere Arbeitsbedingungen in China sich bedroht fühlt, weil da anders produziert werden kann, billiger produziert werden kann. Aber es geht eben auch um konkrete Sicherheitsbedenken für Deutschland.
Genau, es geht um die beiden Aspekte. Es geht einerseits natürlich darum, dass ich auch wirklich möchte, dass die Arbeitsplätze hier in Deutschland und in Europa bleiben. Wir haben ganz viele Zulieferer, die jetzt gebeutelt sind, weil die Automobilindustrie eben umswitcht auf Elektromobilität, sie da in Teilen nicht mehr so gebraucht werden. Das sind dieselben Zulieferer, die wir auch in der Windindustrie brauchen. Und von daher glaube ich, dass da sehr viele Arbeitsplätze dranhängen. Aber wie gesagt, ich glaube auch, dass wirklich elementare Sicherheitsaspekte gegen chinesische Anlagen sprechen.
Vielen Dank für die Einschätzung, Bärbel. Wir sind, glaube ich, durch für heute. Wir sprechen in 2 Wochen wieder. Und ich danke dir, dass du hier warst.
Sehr, sehr gerne.
Bis bald.
Bis bald.